Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo zusammen zu einer besonderen Folge. Wir haben heute Tatort Krankenhaus im Gespräch. Im Gespräch, das heißt, wir laden uns Gäste ein aus dem Medizinbereich, Angehörige von vielleicht verstorbenen Medizingeschädigten oder Patienten selber, die über ihr Schicksal berichten. Und wie ihr wisst, haben wir eine neue Heimat für unseren Podcast gefunden, nämlich RTL Plus. Und da sind wir immer eine Woche früher als auf allen anderen Plattformen zu hören, und zwar exklusiv und auch kostenfrei.
Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Manche denken immer noch, auf RTL Plus müsstet ihr was bezahlen oder ein Abo ziehen. Nein, nicht, wenn ihr Podcast hören wollt und ganz besonders nicht, wenn ihr unseren Podcast hören wollt. Ja, Peter hat es gerade schon angesprochen. Wir haben heute Besuch. Bei uns ist ein Patient zu Gast. Und damit herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Georg Winterling.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Nein, wir haben zu danken, Herr Winterling. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man nach einer so schweren Zeit Gast in einem Podcast ist. Und dafür sagen wir wirklich herzlichen Dank.
So, Herr Winterling, jetzt wollen wir Sie natürlich erstmal besser kennenlernen. Vielleicht erstmal ein paar Eckdaten zu Ihnen. Sie sind verheiratet, Sie haben zwei Söhne, sind Papa von zwei Söhnen. Und Sie kommen heute im Rollstuhl zu uns, denn Sie haben vor anderthalb Jahren in etwa gesundheitlich eine absolute Extremsituation erlebt, von der Sie uns heute freundlicherweise erzählen werden. Und das ist für uns eine sehr unglaubliche Geschichte, für Sie und Ihre Familie mit Sicherheit auch eine sehr traumatische Geschichte. Und wenn ich Sie jetzt auf einen Satz reduzieren wollte, dann könnte der lauten: Er wollte eine Luftmatratze aufpusten und verlor Arme und Beine. Das ist ehrlich gesagt eine Bild-Zeitungsschlagzeile, die ist ein bisschen reißerisch, aber es ist die Wahrheit. So verrückt, sage ich jetzt mal, ist wirklich Ihre Geschichte. Also es sind Ihre Hände und Ihre Unterschenkel, die amputiert werden mussten. Wie es dazu kommen konnte, das hören wir heute von Ihnen persönlich. Und natürlich auch, warum Sie Peter, also den Anwalt für Medizinrecht, kontaktiert haben. Wie geht es Ihnen heute?
Danke, soweit gut. Ich hatte heute einen guten Tag, viel Sport gemacht, bin auf meinen Prothesen auch gelaufen, bin entsprechend ausgepowert, aber klar im Kopf auch. Das Wetter ist schön, meine Jungs sind wieder da aus dem Urlaub, meine Frau auch. Also es könnte nicht schöner sein.
Ich würde die Laune auch gerne genauso beibehalten, aber ich muss Sie doch fragen, wie sieht denn bei Ihnen ein schlechter Tag aus?
Ein schlechter Tag, der beginnt eigentlich fast immer schon morgens mit dem Aufstehen, wenn fiese Gedanken durch den Kopf spinnen. Wie soll es überhaupt weitergehen in Zukunft? Wie sieht eine Zukunft aus? Wie sieht das in 20, in 30 Jahren aus, wenn man ein bisschen älter ist, nicht mehr so viel Kraft hat? Ich bin ja doch sehr mobil schon, muss ich gestehen. Aber ja, das sind so Gedanken, die einen verrückt machen, die einen auch teilweise gar nicht mehr loslassen den ganzen Tag. Mhm. Da schlägt man am liebsten die Decke wieder über den Kopf, macht die Rollläden zu und die Vorhänge auch dicht und bleibt einfach im Bett am liebsten liegen. Dazu natürlich auch die Gesamtsituation, wie kann einem Menschen sowas Schlimmes eigentlich passieren, muss man sagen. Wie geht man damit weiterhin um? Gerade mit kleinen Kindern auch, wenn man selber viel auch noch im Leben vorhatte, weil das schränkt das Leben extrem ein.
Wenn man sich Beiträge über Sie anschaut, Sie sind im Fernsehen aufgetreten, haben Ihre Geschichte erzählt oder auch andere Medien, die darüber berichtet haben. Man hat immer so das Gefühl, Sie werden da immer so verkauft, als wäre Sie so ein Stehaufmännchen und so positiv dabei. Das glaube ich Ihnen auch, aber eben diese schlechten Tage, die tauchen da gar nicht so auf. Was überwiegt denn im Moment bei Ihnen?
Momentan ist eigentlich eher eine schlimme Phase, wo ich sage, die Gedanken oder die schlechten Gedanken überwiegen teilweise. Ich bin an einem Punkt im Moment angelangt, wo ich sagen muss, ja, ich komme zwar voran, auch mit der Mobilität, mit dem Laufen und allem, aber es passiert in so kleinen Schritten, wo man einfach teilweise die Nerven verliert, die Motivation verliert, sich die Frage stellt, warum mache ich das eigentlich überhaupt? Es wird doch eh nichts besser irgendwie und das macht es extrem im Moment, muss ich sagen. Man muss sich einfach aufrappeln. Aufrappeln, wieder ins Positive zu kommen, vor allem vom Kopf her, weitermachen, sich die schönen Dinge des Lebens vor Augen halten, wie Familie, Freunde etc. und auch mögliche Hobbys, die ich mal oder Hobbys, die ich mal hatte, die ich möglicherweise hoffentlich wieder irgendwann machen kann. Ja, das ist so ein bisschen so eine Spirale irgendwo.
Ich weiß, dass unsere Hörer sich jetzt auf jeden Fall fragen, was ist ihm denn eigentlich passiert? Da kommen wir natürlich jeden Augenblick dazu. Vorher würde ich aber ganz gerne noch von Ihnen wissen, was, also Sie haben vorhin von Aufrappeln und sich motivieren gesprochen. Jetzt haben Sie sich ja auch aufgerappelt und sich motiviert, heute zu uns in den Podcast zu kommen. Was hat Sie denn dazu motiviert, mit uns Ihre Geschichte nochmal zu teilen?
Ich finde es persönlich wichtig, meine Geschichte zu teilen, weil es ganz stark auch um das Thema Sepsis, also eine Blutvergiftung an sich geht. Da habe ich festgestellt in den letzten anderthalb Jahren, dass da ganz, ganz wenig Wissen in der Menschheit eigentlich existiert. Oder ich sage mal bei Normalsterblichen oder jemand, der kein Arzt ist, sage ich mal, da gibt es ganz viele Mythen um dieses Thema, die einfach falsch sind, die sich in den Köpfen aber so verpflanzt haben, dass man denkt, naja, daran erkenne ich schon eine Blutvergiftung und dann gehe ich zum Arzt und alles wird gut.
Wir haben ja vorhin schon einmal ganz kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich habe es auch so von meiner Mutter gelernt. Pass auf, wenn du dich irgendwo verletzt hast und wenn dann so ein roter Strich wandert zum Herzen, dann wird's kriminell, dann musst du zum Arzt.
Ganz genau. Das ist mit Abstand wirklich die schlimmste, ich nenne es mal Bauernweisheit an der Stelle irgendwo, die in den Köpfen verpflanzt ist, die einfach absurd ist, weil sie nicht stimmt. Das ist kein Anzeichen für eine Blutvergiftung. Das sind ganz, ganz andere Anzeichen, die für eine Blutvergiftung sprechen. Und ich finde es eben wichtig, dass man selbst schon mal diese Anzeichen kennt und weiß und gegebenenfalls seinen Arzt, wenn man denn zu einem Arztbesuch geht, einfach auch schon mal diese Thematik ansprechen kann und sagen, ich habe folgende Symptome, kann es eine Sepsis sein? Ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, den man wissen sollte mittlerweile und den man auch ruhig seinem Hausarzt oder seinem spezialisierten Arzt oder dem Arzt im Krankenhaus oder wem auch immer stellen sollte, um diese blöde Sache einfach mal auszuschließen oder ausschließen zu können.
Ja, also Peter nickt jetzt schon die ganze Zeit. Ich weiß, dass er an diesen Stellen nickt, weil das läuft bei dir, Peter, immer unter mündig sein, als Patient mündig sein.
Ja, genau. Das ist eine häufig verwendete Formulierung von mir, der mündige Patient. Und das gilt nicht nur, indem man hinterfragt, ob möglicherweise eine Sepsis vorliegt. Das gilt eigentlich für alle medizinischen Bereiche. Der Patient muss aufgeklärt sein. Nur dann kann er auch beurteilen, was ihn betrifft, was er über sich ergehen lassen muss. Und all dies ist von besonderer Bedeutung. Gerade die Sepsis, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, das ist eine Thematik, die besonders schadensträchtig ist. Wenn man sich überlegt, dass viele Sepsen zum Tode führen, ist da ein besonderes Maß an Gewicht draufzulegen. Und da hat Herr Winterling vollkommen recht, dass man da kritisch, nicht unfreundlich, aber kritisch nachfragen sollte, ob das nicht bei einem vielleicht möglicherweise vorliegt. Das kann man ja auch relativ leicht ausschließen, aber man sollte es, da hat er vollkommen recht, ansprechen.
Dankeschön, Peter. Ja, Herr Winterling, jetzt wollen wir natürlich hören, was genau Ihnen passiert ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat es bei Ihnen zu Hause angefangen, weil Sie, glaube ich, Übernachtungsgäste bekommen haben.
Nee, das ist nicht richtig.
Ah, das ist nicht ganz richtig.
Nein, wir waren zu Hause, also das Ganze fing an um Nikolaus 2022. Es war so, dass meine ganze Familie inklusive mir krank waren. Wir hatten eine Influenza, ganz klassisch zu der Zeit natürlich, bisschen fiebrig, Schnupfen, Husten, alles was geht. Ja, und wie das so ist in einer Familie mit kleinen Kindern, die Kinder wollen natürlich nicht im Bett schlafen. Und belagern dann das Ehebett und ich weiß nicht, mein Bett ist nicht so groß, sodass dann vier Personen bequem drin schlafen können, geschweige denn, wenn alle irgendwie krank sind. Ja, und so habe ich mich erinnert, dass ich doch irgendwo im Keller noch eine alte Luftmatratze habe, beziehungsweise dieses Bärenbett, glaube ich, nennt man es, zum Aufpusten, wo man ganz bequem drauf schlafen kann. Und ja, da entschied ich mich eben dazu, das aus dem Keller rauszuholen, hochzuholen, im Schlafzimmer aufzupumpen, letzten Endes, um nah bei meiner Familie zu sein, weil ich muss gestehen, zu dem Zeitpunkt war ich noch der fitteste von uns allen und falls irgendwas nachts Schlimmes sein sollte, dass ich möglichst schnell nah an den dreien dran bin und reagieren kann. Das war eigentlich so der Auslöser, wie es zu dieser Matratze kam oder zu dem Vorfall und Ja, und dann ging es relativ schnell. Beim Aufblasen dieses Bärenbetts merkte ich irgendwo, Mensch, lässt sich nicht so richtig aufpumpen. Da muss irgendwo so ein Loch sein. Gucken wir doch mal. Fahren wir mal mit der Hand am Rand entlang, ob man irgendwo Luft entweichen spürt. Ja, und wie es dann so kommen wollte, hatte ich mich an einer Ecke ganz, ganz leicht in den linken Zeigefinger geschnitten. Mhm. Also das war so ein ganz leichter Schnitt, wie wenn man mit dem Fingernagel einmal sich über die Haut fährt. Und
oder so einmal Papier vielleicht mal. So
oder mit einem Papier. Also es hat nicht geblutet, gar nichts. Hat mir entsprechend natürlich auch erstmal keine weiteren Gedanken gemacht. Ich habe mir dann nochmal ein bisschen die Matratze angeguckt an der Ecke, wo ich mich geschnitten hatte und wurde dann ein bisschen stutzig, weil ich da Mäuseköttel gefunden habe und Mäuseurin auch. Also es war total gelblich verfärbt an der Stelle auch. Mhm. Und da ich mich als Jäger auch ein bisschen mit Tieren auskenne, mit Tierenexkrementen, auch Tierkrankheiten, ja, gingen irgendwie schon so ein bisschen die Alarmglocken bei mir an und habe dann auch gesagt, naja komm, geh ins Badezimmer, einmal desinfizieren, einfach zur Not, Schwamm drüber, wird schon wieder.
Das hätten ja vielleicht manche schon nicht mal gemacht.
Wahrscheinlich nicht.
Vielleicht kommt das auch noch aus Corona-Zeiten so vielleicht, dass man mit dem Desinfizieren...
Also ich habe das früher als Kind immer schon von meiner Mutter gelernt. So wenn du dich irgendwie schneidest, ich bin auf dem Land groß geworden, dann nimm Wundheilspray oder irgendwas und versuch es erstmal sauber zu machen, versuch es zu desinfizieren, je nachdem, was möglich ist, um ja möglichst Schlimmstes erstmal zu verhindern an der Stelle.
Ja.
Und deswegen, das so war ich einfach gepolt und für mich war das ein Automatismus irgendwo letztendlich zu sagen, eben komm, ab ins Bad, zack, einmal draufsprühen, fertig.
Ja.
Und ja, hab mir dann eben nichts weiteres gedacht. Wir sind dann auch alle ins Bett gegangen. Irgendwie haben wir uns dann zu viert doch ins Ehebett gerauft. Und ja, am nächsten Morgen merkte ich dann doch, dass es mir auch deutlich schlechter ging erstmal. Also bei mir kam dann auch schon ein bisschen höheres Fieber oder Fieber überhaupt generell dazu. Und aber was dann kam, es hat sich genau an dieser Stelle, wo ich mich geschnitten habe, eine ganz, ganz komische, gräuliche, 2 bis 3 Millimeter hohe Blase gebildet, wo ich mir dann gedacht habe, also das kann ja nicht sein. Ich hatte so viele Verletzungen in meinem Leben. Wie kann doch so einen minimalen Schnitt auch irgendwie auf einmal so eine Wunde, ich nenne es mal Wunde, irgendwie entstehen? Und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, wo ich dann einfach auch gesagt habe, naja, also mir geht es jetzt auch ein bisschen schlechter. Ich gehe heute mal zum Hausarzt. Mal gucken, mal abhören auch, Lunge und Co., Fieber, sollte man vielleicht doch mal mit irgendwas Härterem auch dagegen vorgehen. Und aber eben auch definitiv mit dieser Schnittwunde einmal hinzugehen, zu sagen, so Mensch, lieber Herr Hausarzt, macht es vielleicht Sinn, einen Bluttest zu machen. Ich habe irgendwie ein bisschen Verdacht, dass sich da was entzündet hat und möchte das einfach gern abgecheckt haben, ob da was Schlimmeres jetzt dahinter steckt oder nicht.
War der zugänglich?
Mein Hausarzt war leider nicht zugänglich für dieses Thema. Er hat es ein bisschen abgetan als, ja, das sei jetzt eine Blutblase, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Bluttest machen wir jetzt auf gar keinen Fall. Eben die Influenza geht rum. Das sind jetzt auch ganz klassische Symptome eben für eine Influenza eben und die sich halt bei ihm oder bei mir jetzt eben aufbaut irgendwo. Aber das Problem an der Stelle war eben, oder für mich das Problem an der Stelle war, dass er einfach nicht offen war, einen Bluttest zu machen. Oder zumindest schon mal ein kleines Blutbild hätte schon mal gereicht, Entzündungswerte rauszukristallisieren und zu gucken, müssen wir da noch tiefer bohren oder nicht.
Mhm. Und nach dem Gespräch mit dem Arzt sind Sie dann offensichtlich wieder nach Hause gegangen, obwohl es Ihnen gar nicht gut ging.
Unverrichteter Dinge nach Hause gegangen. Mhm. Natürlich, ja, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Hausarzt gehabt bis dato. Man vertraut natürlich dann erstmal auch und sagt, naja gut, wenn er das sagt, der wird schon recht haben. Mhm. Dann nach Hause gehen, weiter beobachten, ab ins Bett, Paracetamol, schlafen. So war ja, eben die besten Heilmittel, sag ich mal, die man dagegen erstmal unternehmen kann. Es ging dann weiter, dass einfach einen Tag später, so gegen Abend, ganz, ganz heftige Schmerzen in meinem linken Arm kamen. Also wirklich so schlimm, dass ich konnte mir das T-Shirt nicht mehr ausziehen alleine. Ich habe da schon Hilfe gebraucht. Meine Kinder, wenn die mich nur berührt haben, also wenn sie mich nur streicheln wollten, war das wirklich, das hat geschmerzt, wo ich auch dachte, also solche Schmerzen hatte ich noch nie und ich habe mir den Arm ja nicht verknackst oder sonst irgendwas. Ich lag den ganzen Tag im Bett und das hat mich dann eben auch nochmal so ein bisschen stutzig gemacht. Diese Blutblase ging auch nicht weg, die hatte irgendwie auch gefühlt so ein so ein Pochen auf einmal im Finger drin und ja, und auch die ganzen Vitalparameter sind einfach wirklich in den Keller gerauscht irgendwie. Also es kam dann wirklich ein ganz, ganz schlimmer Husten auf einmal dazu. Das Fieber stieg weiter an. Ich glaube, wir waren dann schon bei 39,7, 39,8 auf einmal. Und ich habe dann gesagt, also irgendwas, da kann irgendwas nicht richtig sein. Ich fühle mich auch hundeelend, ganz schlapp irgendwie. Also so, ja, so wo man sagt, so ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt. Also ich lass es doch nochmal woanders abchecken. Und habe eben dann entschieden ich habe dann erstmal überlegt, naja, komm, Influenza herrscht, die Notaufnahmen in Krankenhäusern sind alle erstmal rappelvoll. Willst du dir das jetzt antun, reinzugehen? Holst du dir vielleicht noch was anderes? Hab da ein bisschen rumüberlegt und dann gibt es ja diese Kassenärztliche Vereinigung der niedergelassenen Hausärzte, die auch eine Stelle in Bielefeld hat und diese auch eine Notfallaufnahme entsprechend, die im Klinikum Stadtmitte, glaube ich, in Bielefeld sitzt. Genau, und habe dann dort angerufen, ging erstmal keiner ran, habe ich gesagt, naja, wenn keiner rangeht, dann fahre ich halt dorthin, Punkt, Ende aus und stelle mich da einmal vor. Gesagt, getan, habe ein Taxi gerufen, weil es mir schon wirklich so schlecht ging, dass ich gesagt habe, ich fahre auch nicht mehr Auto, ich kann auch nicht mehr Auto fahren, der Arm tut weh, ich kann mich nicht bewegen richtig. Also ab dorthin, war dann sehr überrascht, dass eigentlich gar nicht viel los war und ich auch gleich dran kam. Ja, und dann leider auch wieder an einen Arzt geraten bin, der sich meinem Hausarzt, um es kurz zu sagen, einfach nur angeschlossen hat. Ich habe Influenza, die herrscht, wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen schlimmer irgendwie, bevor es besser wird. Aber hier Paracetamol, ab ins Bett. Ja, und mit dem Schnitt bin ich natürlich auch drauf eingegangen. Mit dieser Blase, habe das alles wieder erzählt. Mit der Luftmatratze, mit dem Mäusekot.
Das haben Sie alles auch mit erwähnt?
Das habe ich alles klar mit erwähnt. Auch meine Jagdleidenschaft noch mal erwähnt. Und ich mache da schon große Sorgen irgendwie. Und auch dort eben, wie gesagt, das gleiche Bild wieder. Nein, das ist eine Blutblase, da müssen wir nichts weiter machen. Gehen Sie nach Hause, kurieren Sie sich aus, legen Sie sich ins Bett, nehmen Sie Paracetamol. Punkt. Ja, und dann ging es hoppla hopp über Nacht. Ich bin dann 5 Uhr morgens am nächsten Tag aufgewacht. Mit höchster Atemnot hatte ich noch nie in meinem Leben so schlimm, muss ich gestehen. Wo ich dann wirklich auch panisch geworden bin. Ich habe dann sofort meine Frau geweckt, habe gesagt, Schatz, du musst einen Krankenwagen rufen. Ich kann nicht mehr telefonieren, ich kriege keine Luft. Und bitte ruf da einfach nur noch an. Habe mich dann auf die Couch gelegt, von der Couch ging es dann ans offene Fenster, wo ich gedacht habe, na, am offenen Fenster mit frischer Luft kriege ich vielleicht wieder besser Luft. Das war einfach nicht der Fall und gefühlt waren es dann auch ewige Minuten, Stunden gefühlt fast, bis der Krankenwagen endlich kam. Ja. Die haben dann erstmal natürlich ihr Standardprogramm durchgefahren, haben mich untersucht einigermaßen, haben noch gerätselt, ja, sollen wir ihn jetzt mitnehmen, sollen wir ihn zu Hause lassen? Und ich so, das ist keine Option. Die Frage, wie Sie nehmen mich mit ins Krankenhaus? Konnte sie dann Gott sei Dank auch überreden, also dass sie mich dann auch mitgenommen haben. Dann standen wir ewig noch zu Hause vor der Haustür. Ja, wo soll man denn jetzt den Patienten hinbringen? Ich hatte dann ganz konkreten Wunsch, nach Bethel zu gehen, ins Gilead. Ja, da müssen wir erstmal gucken, ob die überhaupt bereit sind, ob die ein Bett auch haben und Co. Und das hatten wir dann Gott sei Dank und dann ging die Fahrt auch.
Also so richtig als Notfall hat man sie dann ja offensichtlich in dem Moment nicht eingestuft, sonst wäre es ja etwas schneller.
Leider Gottes nein.
Vorangegangen, also, ne?
Ja, leider Gottes nein, was auch im Nachgang unverständlich war letzten Endes. Aber Gott, ist es so viel im Anschluss noch passiert, wo ich mir dann gesagt habe, komm, Gott sei Dank haben sie dich mitgenommen und sie haben richtig reagiert. Und ja, und ich wurde dann in Bethel eingeliefert. Und das sind eigentlich auch so die letzten Momente, an die ich mich konkret noch erinnere. Ich weiß noch, wie die Türen aufgegangen sind, ich auf die Liege kam, ins Krankenhaus reinmarschiert bin. Ja, und dann fing eigentlich schon ein bisschen auch an, ich sag mal, das richtige Übel loszugehen. Notfallaufnahme, klar, ganze Prozedere nochmal durchgegangen, was ist passiert die letzten Tage. Den Schnitt auch erwähnt. Man hat sich natürlich erstmal auf die Atemnot fokussiert irgendwo. Und man hat mich dann von der Notfallaufnahme auch erstmal aufgenommen, um ja weitere Behandlungen zu machen. Und da kamen dann auch die letzten Gedanken oder die letzten Erinnerungen, die ich dann habe, noch zutage, wo ich sage, okay, ich konnte meiner Frau zumindest noch schreiben, pass auf, sie nehme mich hier im Krankenhaus auf, mach dir erstmal keine Sorgen, ich bin hier hoffentlich gut versorgt. Habe im Anschluss noch ein zweites Telefonat mit meinem Chef getätigt, Arbeit, sehr arbeitgeberfreundlich zu sagen, Mensch, pass auf, ich falle ein paar Tage aus, ich bin leider gerade im Krankenhaus, ich weiß nicht, was passiert, aber...
Da ist man dann auf einmal ganz deutsch. Kurz nochmal beim Chef abmelden.
Genau, nochmal beim Chef abmelden. Und und dann gingen bei mir aber letztendlich auch die Lichter aus, muss ich sagen.
Sie waren ja 16 Tage, glaube ich, im Koma. Hat man Sie denn dann ins Koma versetzt oder sind Sie quasi von alleine dann in dem Moment dann auch ins Koma gefallen?
Nein, man musste mich dann ins Koma versetzen. Also es war ein künstliches Koma, weil ich vor allem intubiert werden musste. Mhm. Und da habe ich mir sagen lassen, das hält kein Mensch aus. Und ich glaube, es funktioniert, glaube ich, auch nicht ohne ein künstliches Koma. Das hat man dann eben bewusst getan, um ja alles Weitere dann auch erstmal zu sehen.
Ich habe gehört, dass Sie in diesen 16 Tagen im Koma, dass Sie an diese Zeit trotzdem so ein paar vage Erinnerungen haben. Die Rede war von Albträumen.
Also ich bin mir sicher, ja. Die Ärzte streiten sich, was ich so ein bisschen nachgelesen habe, ob man wirklich in der Komaphase was mitbekommt oder ob es in dieser bekannten Aufwachphase, die ja dann eingeleitet wird, ob es dort stattfindet. Aber also ganz, ganz, es waren ganz schlimme Albträume. Also es war nichts Schönes dabei. An die erinnere ich mich sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das schreibe ich mir auch auf, um sie wirklich nicht zu vergessen und sie mir auch von der Seele zu schreiben, auch ein bisschen. Aber was interessant ist, nicht, dass ich die Albträume in Erinnerung habe, sondern gewisse Dinge, die in den Albträumen passiert sind oder Sachen, die sich da eingeschlichen haben, wie zum Beispiel... Meine Frau hat mir dann in der Zeit, wo ich im Koma lag, unsere Hochzeitslieder damals vorgespielt. Und diese Lieder haben sich in den Albträumen mit eingeschlichen und die habe ich in den Albträumen mitgehört. Also so als Musikuntermalung zum Beispiel. Und eine andere Sache war, meine Frau hatte einen Spruch für sich abgekupfert, alles wird gut.
Ja.
Und auch diesen Spruch hat sie ganz oft am Krankenbett zu mir gesagt. Und auch dieser Spruch hat sich ganz oft bei mir in den Albträumen, kam der wieder vor. Und ein dritter Punkt, der mich in den Albträumen auch immer so ein bisschen auf Hoffnung hat bauen lassen, war, es gibt ja dann einen Aufwacharzt, habe ich mir sagen lassen. Ich wurde ja nach Göttingen überführt erstmal in der Zwischenzeit noch. Und in Göttingen gab es wirklich diesen Aufwacharzt und der war so eine Konstante in meinen Albträumen auch. Der sah auch wirklich so aus, also gut, ich sah natürlich immer nur seine Brille, seinen Halb-Dreitagesbart irgendwie und seine Taschenlampe, wie er mir in die Augen leuchtet und mit mir spricht. Aber das war immer so eine Konstante in meinen Albträumen zu sagen, so irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht in meinem Leben gerade. Also irgendwie, ich träume die absurdesten Dinge, die schrecklichsten Dinge, muss ich auch wirklich sagen. Und aber trotzdem falle ich immer wieder in so einem gewissen Rhythmus in dieses Krankenzimmer zurück, zu diesem Aufwacharzt, der mir da irgendwas sagen will. Und da habe ich, das war für mich so ein Punkt zu sagen, so, also irgendwas stimmt hier nicht und irgendwas ist mit mir, irgendwas ganz Schlimmes muss mit mir passiert sein, glaube ich.
In diesen 16 Tagen, die Sie dann ja im künstlichen Koma waren, ist ja auch eine Menge passiert. An Ihrem Körper hat sich ja viel dramatisiert und verändert. Ist das richtig, dass man Sie aus dem künstlichen Koma geholt hat, um Ihnen zu sagen, dass man bei Ihnen amputieren muss?
Ja, also man hat mich bewusst, als meine Parameter so weit in Ordnung waren, zu sagen, wir können diese Aufwachphase einleiten, musste man mich zurückholen, weil ich in einem Zustand war, inoperabel in dem Sinn. Oder man versucht natürlich erstmal den Patienten so weit zu stabilisieren, dass er diese schlimmen Operationen, die ja wirklich anstanden bei mir, dass er das übersteht oder auch wirklich noch eine höhere Chance hat, das zu überstehen. Entsprechend hat man diese Phase eben Gott sei Dank sehr früh eingeleitet, sag ich mal. Aber immer mit dem Blick, naja, also vor Ende Januar wird der Patient wahrscheinlich nicht wach werden. Und das war eigentlich das größte Wunder, dass es so schnell ging, dass ich wirklich nach 16 Tagen doch den Kampf irgendwie geschafft habe und auf einmal meine Augen wieder aufgemacht habe.
Georg Winterling, an dieser Stelle machen wir jetzt tatsächlich einen Cut. Vielen Dank erstmal für Ihre Schilderungen bis hierhin. Wie es dann mit Ihnen weitergegangen ist, das hören wir in der nächsten Folge. Und dann kommt auch Peter etwas mehr zum Einsatz, denn dann geht's ja in die juristische Ecke. Du vertrittst ja Georg Winterling. Der ganze Fall ist noch nicht abgeschlossen. Ihr seid noch am Anfang.
Ja, wir sind relativ am Anfang. Wir haben gegen zwei der drei beteiligten Ärzte, ärztlichen Institutionen, sprich Krankenhäusern, ein gerichtliches Verfahren bereits anhängig gemacht. Das ist aber noch ganz am Anfang, gerade eingereicht und gegen einen dritten Beschuldigten. Da sind wir noch in einer weitergehenden Prüfung und da schließen sich auch bald die nächsten Schritte an. Also ein ganz frisches Verfahren und wir werden unsere Hörer mitnehmen auf die Reise, die sicherlich einige Jahre, so zumindest meine Vermutung, andauern wird und werden immer wieder berichten, wie es sich weiterentwickelt hat.
Und die weitere Entwicklung von Georg Winterling, wie es im Krankenhaus für ihn weiterging, wie gesagt, hört ihr dann nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Ich bin Tanina Rottmann und für heute raus. Tschüss.
Und ich bin Peter Gellner und sage Tschüssi, bis nächsten Donnerstag.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.